Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Ja, Unter Freunden, so heißt die Sendung. Aber verlieren wir gerade unsere Freunde, unsere politischen Freunde, unsere diplomatischen Freunde? Darüber will ich sprechen. Ich spreche über Diplomatie und Demografie und ich gelobe, dass ich mich diplomatisch verhalten werde und meinen Gast ausreden lasse und gestehe, dass ich manchmal doch etwas zappelig war und immer wieder gerne dazwischen gefunkt habe. Diesmal werde ich es nicht tun, denn mein Gast hat einiges zu erzählen. Ich spreche mit Dr. Christian Wipperfürth, einem Vertreter der Eurasiengesellschaft, der im Europäischen Parlament und im Deutschen Bundestag gearbeitet hat, der sich als Assistant Professor für internationale Beziehungen an der Universität St. Petersburg auf deutsch-russische Beziehungen spezialisiert hat, der Associate Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik war und hunderte Artikel in Zeitschriften, Rundfunk und Fernsehen veröffentlicht hat. Seine wichtigsten Bücher sind Russlands Außenpolitik, Russland und seine GUS-Nachbarn, Putins Russland, ein vertrauenswürdiger Partner, Fragezeichen. Also, es gibt viel zu besprechen. Und ich begrüße ganz herzlich Christian Wipperfürth. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
Fangen wir gleich an. Ich zitiere Sie. Sie haben in einem Ihrer Texte über Egon Bahr geschrieben, der im Jahr 2015, als er noch lebte, ganz unmissverständlich davon gesprochen hat, dass die russische Annexion der Krim eine Verletzung internationaler Verträge sei, die nicht anerkannt werden könne. Aber da ließe sich eine Lösung aus dem Dilemma finden, so Egon Bahr, ähnlich wie dies zur Zeit des Kalten Krieges gelungen sei. So habe die Bundesregierung unter Willy Brandt der DDR die völkerrechtliche Anerkennung verweigert. De facto wurde sie von der Bundesrepublik aber als Staat respektiert. Diese Unterscheidung zwischen de facto und de jure sei der völkerrechtliche Rahmen der gesamten Entspannungspolitik gewesen. Ist dieser Rahmen der Tanzboden, der Raum zwischen de jure und de facto das Spielfeld der Diplomatie?
Naja, Diplomatie, da geht es immer um Aushandeln, schauen, was funktioniert, schauen, was vielleicht nicht mehr funktioniert. In dem Fall ist das immer wieder ein Konflikt zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Also die Gesinnungsethiker sind der Auffassung, dass man Haltung zeigen muss, eine Ansicht, die sie für moralisch halten oder die vielleicht moralisch ist, koste, was es wolle, durchhalten. Während die Verantwortungsethiker eher der Auffassung sind, dass man nicht zuletzt darauf schauen sollte, was daraus wird, wenn man bestimmte Dinge tut oder unterlässt. Die Verantwortungsethiker, die würden eher sagen, man sollte nicht zu sehr moralisieren.
Aber genau das machen die Deutschen offenbar besonders gerne. Und das ist nun gerade kein gutes Beispiel für geschickte Diplomatie.
Eine geschickte Diplomatie ist, wenn es gar nicht erst zu großen Krisen kommt oder die Krisen eingehegt werden. Und das war im Grunde Ansatz deutscher Außenpolitik bis vor wenigen Jahren. Nehmen wir mal beispielsweise Iran. Seit Ende der 90er Jahre haben die USA im Rahmen der NATO dafür geworben, für einen Raketenabwehrschirm Europas, NATO-Europas, weil vom Iran eine Gefahr ausgehe. Von iranischen Atomwaffen und von iranischen Raketen. So, die deutsche Position war immer, es gibt weder iranische Atomwaffen, noch gibt es Raketen, die so weit reichen. Wenn die NATO also so ein System aufbaut, wird das Russland als antirussische Maßnahme verstehen. Das war das deutsche Argument. Und Deutschland hat ein Veto eingelegt gegen diesen Raketenschirm unter dem NATO-Hut, hat das durchgehalten. Das ist dann umgangen worden von den USA und von Polen, indem man an der NATO vorbei agiert hat.
In welchem Jahr war das?
Das war 2007.
Ah, so lange her.
Ja, die deutsche Haltung war bis vor wenigen Jahren eher für Ausgleich sorgen. So, vielleicht mal zwei Beispiele. Also die USA und einige wenige andere Länder werben seit vielen Jahren dafür, dass das NATO-Einsatzgebiet erweitert wird. Das ist ja festgeschrieben auf das Gebiet nördlich des Wendekreises des Krebses auf dem Nordatlantikraum. So, und Deutschland zusammen mit Frankreich hat immer ein Veto eingelegt, und zwar bis 2020, als Herr Maas noch Außenminister war, hat Deutschland erstmals zugestimmt, dass Bundeswehrsoldaten auch im Irak Dienst tun. Das war neu. Das gab's vorher nie.
Nee.
Oder zweites Beispiel. Es gab keine deutsche Marinepräsenz im Pazifik. Das hat sich vor ungefähr 10 Jahren geändert. Und zwar dadurch, dass einzelne deutsche Marineoffiziere auf anderen NATO-Schiffen mitfuhren und Dienst taten.
Mhm.
Das war sozusagen der Versuchsballon. Und dann 2 Jahre später gab es ein erstes kleines deutsches Kriegsschiff. Und dann gab es ein größeres deutsches Kriegsschiff. Und ich glaube, im vergangenen Jahr war das die größte Übung der Bundesluftwaffe außerhalb der Grenzen Deutschlands überhaupt mit Australien zusammen.
Ja, das ist unauffällig geblieben. Es hat auch keine großen Wellen geschlagen. Es fing ja, wie Sie sagten, klein an. Erst mit einem kleinen Schiff, dann mit einem größeren Schiff.
Ja, das ist eine Salamitaktik. Und vor 2 Jahren etwa, als die Union noch in der Opposition war, hat sie einen Antrag vorgelegt, der vorsah, dass Schiffe der Bundesmarine vor der Küste Koreas Dienst tun sollen,
aha,
um mit zu beaufsichtigen, ob die Sanktionen eingehalten werden. Also Ausweitung des NATO-Gebietes faktisch auch auf Ostasien.
War das unter Obama, der das pazifische Interesse Amerikas formuliert hat?
Das Interesse Amerikas, andere Verbündete mit hineinzuziehen, gibt es schon seit vielen Jahren. Und Deutschland hat immer ein Veto eingelegt und sich nicht beteiligt. Und das hat sich in den letzten 10 Jahren zunehmend geändert. Und das, finde ich, ist nicht in unserem Interesse. Und auch nicht im Interesse des Friedens.
Also mir war aufgefallen, dass es im Hinblick auf die Ukraine von deutscher Seite keine richtigen diplomatischen Initiativen gab, sondern ziemlich unfreundliche und laute Töne. Kann man sagen, dass es da einen Mangel an deutscher Diplomatie gab?
Ja, vielleicht eine kleine Geschichte, von denen die Hörer vielleicht keine Kenntnis haben oder wahrscheinlich keine Kenntnis haben. Es gibt ja diese Minsk-Abkommen, die zu einer Lösung oder zumindest Linderung der Probleme führen sollten. Und dann gab es im Februar 2020 nochmal ernsthafte Ansätze. Es gab ein Treffen hochrangiger Vertreter von Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine in Paris.
Ja.
Und 2 Wochen später in Berlin. Und wenn ich recht informiert bin, wurden die Ukrainer von allen 3 Ländern sehr dazu ermutigt, bestimmte Teile von Minsk umzusetzen. Aber dazu war die Ukraine nicht bereit. Also meine Deutung der Geschichte ist, nachdem im Januar, Februar 2022 die letzten Möglichkeiten genutzt wurden, die Krise diplomatisch beizulegen, ist Russland zur Ansicht gekommen, dass das anscheinend keinen Sinn mehr macht. Also es war weniger als 2 Wochen vor dem Kriegsausbruch.
Und hätte man da noch was dran drehen können?
Ja, natürlich hätte man.
Ja, ich habe jetzt zu Anfang Egon Bahr zitiert und ich dachte, es ist ein guter Einstieg und ich dachte, es ist ein gutes Beispiel für gute Außenpolitik, für gute deutsche Diplomatie. Gab es sowas auch nach Egon Bahr?
Ja, vielleicht ein Musterbeispiel, wie deutsche Außenpolitik war und in welche Richtung das wieder gehen sollte.
Ja, bitte, bitte.
Also im Mai 2014 flammten erste Kämpfe auf in der Ostukraine. Es gab erste Tote. Es gab Gefechte, aber noch keinen Krieg. Und die Frage war, wie geht man damit um? Und Steinmeier insbesondere hat sich da sehr eingebracht und der hat am 1. Juli 2014 hat er die Außenminister der Ukraine, Frankreichs und Russlands in Berlin zusammengebracht und alle 4 Außenminister haben etwas unterzeichnet, und zwar dauerhafter Waffenstillstand und eine Regelung der Grenzfrage. Das war am 1. Juli 2014. So, und die Unterschrift war kaum trocken. Am 2. Juli griffen die Streitkräfte der Ukraine, die Rebellen im Osten an. Und zwar nicht nur ein wenig, sondern der Krieg wurde entfacht von ukrainischer Seite. Es gab Hunderte und dann Tausende Tote. Und Bundeskanzlerin Merkel und der russische Präsident Putin haben gemeinsam wiederholt dazu aufgerufen, sich an die Vereinbarung vom 1. Juli zu halten. Bis Ende Juli haben sie das wiederholt gemacht, also über 3 Wochen hinweg etwa. Ja, und dann hat sich die russische Seite mehr und mehr offen auf Seiten der Rebellen positioniert, Waffen geliefert. Und schließlich Ende August 2014 haben sich etwa 5000 russische Soldaten auf Seiten der Rebellen am Krieg gegen die ukrainischen Streitkräfte beteiligt. Und das hat dazu geführt, dass die Ukrainer weit zurückgedrängt wurden, die Rebellen und die Russen viele Kilometer pro Tag vorgerückt sind. Und dann ist Minsk I abgeschlossen worden, also Waffenstillstand, worüber die Rebellen ganz unglücklich waren. Die wären gern noch 100 oder 200 Kilometer weiter vorgerückt, was wahrscheinlich möglich gewesen wäre. Aber man hat sich durch deutsche Vermittlung auf dieses Abkommen geeinigt, auf einen Waffenstillstand und eine friedliche Regelung der Konflikte.
Ja, das wäre ja mal ein Beispiel für den positiven Einfluss, den Diplomatie haben kann.
Ich bin mir sicher, Sie haben davon noch nie gehört. Ich bin mir sicher, 99,9% der Hörer haben davon noch nie gehört, von diesem Abkommen vom 1. Juli.
Nee.
Es ist ziemlich eindeutig, dass die Ukrainer von den Briten und den Amerikanern ermutigt wurden, den Krieg zu beginnen.
Ja.
Das hätte die Bundesregierung deutlicher sagen müssen. Das hat sie nicht getan. Gleichwohl haben Steinmeier und auch Merkel damals in der Situation viel Mut gezeigt und Führungskraft gezeigt.
Ah, jetzt hören wir mal was Positives über Merkel und was Positives über Steinmeier. Das hört man ja nicht so oft.
Mir fällt auch nicht viel Positives ein, aber da verdienen sie einfach Lorbeeren.
Und kann man sagen, dass es an solchen Beispielen von guter deutscher Diplomatie im Augenblick fehlt?
Ja, auf jeden Fall. Deutschland hat beispielsweise eine konstruktive und wichtige Rolle gespielt in den Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea.
Ach.
Hat eine sehr wichtige Rolle gespielt zwischen Israel und den Palästinensern. Deutschland hatte ausgezeichnete Beziehungen mit den Hisbollah und hat immer wieder Gefangenenaustausche ermöglicht. Oder die deutsche Rolle in den Konflikten im Südkaukasus zwischen Georgien und den sozusagen abtrünnigen Gebieten Abchasien und Südossetien. Da hat Deutschland auch eine wichtige, produktive Rolle gespielt. Das hat man alles aufgegeben.
Ab wann etwa?
Im Verlauf der vergangenen Jahre, schrittweise.
Schrittweise. Gibt es eine Erklärung dafür?
Meine Erklärung ist, es gab zu viel Gegenwind von den Medien. Die Politiker, die durchaus entspannungswillig und kooperationswillig waren, haben diesen Druck auf Dauer nicht richtig standhalten können. Eine zweite Begründung ist, dass sich im Verlauf der letzten 20 Jahre so viel geändert hat, hat, glaube ich, auch mit einem Generationswechsel zu tun. Also wir haben die Kriegsgeneration, Helmut Schmidt beispielsweise und seine Zeitgenossen oder deren Kinder, zu denen ich mich sozusagen auch zähle. Da hat man irgendwie indirekt vermittelt, wie destabilisierend und wie schrecklich ein Krieg ist und wie der Krieg auch fast alle Menschen zum Negativen verändert. Also es gibt eine gewisse Aversion gegen Experimente. So, und diese Aversion, die ist bei den Jüngeren weniger ausgeprägt.
Und mit Experimenten wäre zum Beispiel ein möglicher Krieg gemeint, oder?
Ein Krieg, aber auch gesellschaftliche Experimente. Also ich denke, die größere Aversion, die man in den ostdeutschen Ländern oder auch in Osteuropa gegenüber gesellschaftlichen Veränderungen oder Experimenten feststellen kann, hat auch damit zu tun, dass die Experimente in Osteuropa noch gar nicht so lange zurückliegen. Es gibt eine Aversion gegen die Botschaft, hallo, wir wissen alles besser und wir schaffen jetzt mal eine richtig schöne, neue, gute Welt, weil wir tolle Konzepte haben.
Also wir haben ja nun gehört, dass es einige gute Ansätze gab, auch international anerkannte Ansätze von deutscher Diplomatie. Aber wenn ich jetzt zurückblicke auf die Ukraine einerseits und auf Israel andererseits, dann habe ich den Eindruck, dass die deutsche Stimme in beiden Fällen gar keine Rolle mehr spielt. Dass jetzt bei Friedensprozessen, die die Ukraine betreffen, die deutsche Stimme gar nicht mehr gefragt wird. Und das Gleiche gilt auch für Israel. Liege ich damit richtig?
Wenn ich darf, würde ich ein klein bisschen ausholen.
Ja, natürlich.
Also die deutsch-russischen Beziehungen, die waren Jahrzehnte sehr intensiv und geradezu freundschaftlich. Russland hatte mit keinem Land von der Ukraine abgesehen einen so intensiven menschlichen Austausch wie mit Deutschland. Auch wegen der Russlanddeutschen, aber nicht nur. So 2014 Die Botschaft der NATO war, mit Russland sprechen wir nicht mehr. Also NATO-Russland-Rat trat nicht mehr zusammen, während die Botschaft Deutschlands immer war, gerade wenn man Probleme hat, sollte man miteinander sprechen. Dafür hat Deutschland immer geworben und sich dann auch 2016 zeitweise durchgesetzt. Also Wladimir Putin hat damals im Sommer 2016 Merkel angerufen und im Grunde hat man sich miteinander abgestimmt, wie man die anderen NATO-Länder dazu bringen könnte, dass man wieder ins Gespräch kommt. Und es gab eine Abrüstungsinitiative des damaligen Außenministers Steinmeier. Ja. So, und es war so eine Art Fraktionsbildung unter deutscher Führung innerhalb der NATO gegen die Amerikaner. So, und vergleichen wir das mal mit der deutschen Politik im Jahr 2022, also nach dem Kriegsausbruch, da gab es wiederholt Fälle, dass Autos mit russischen Kennzeichen, die russischen Bürgern gehörten, in Deutschland beschlagnahmt wurden. Warum, haben wir uns gefragt? Das waren also russische Bürger, die hatten ein Visum für den Schengen-Raum und waren mit ihrer Familie unterwegs in den Urlaub nach Spanien oder Italien. So, und Deutschland war das erste und einzige EU-Land, das die privaten Autos privater russischer Bürger beschlagnahmt hat. Mit der Begründung, das sei eine Umgehung der Sanktionen. Also Deutschland verhält sich seit einer Reihe von Jahren ganz besonders unfreundlich gegenüber Russland und auch russischen Bürgern. Also die ehemals engen Beziehungen sind ins Gegenteil umgeschlagen.
Und auch so scheibchenweise in Salami-Taktik.
Ja.
Man merkt es auch an dem Kulturaustausch, beziehungsweise an dem Kulturaustausch, der gar nicht stattfindet. Die russischen Künstler werden ja boykottiert.
Ja, also im Grunde die Haltung, die vielleicht Estland oder Polen vor 10 oder 20 Jahren hatten, hat Deutschland übernommen und noch verschärft.
Also Estland und Polen sind besonders unfreundlich gegenüber Russland.
Ich habe jetzt gesagt unfreundlich, man könnte auch sagen abwehrend.
Finnland auch.
Neuerdings.
Ein finnischer Bekannter hat mir mal erzählt, in Finnland gilt der Spruch, hast du etwa was gegen die Russen? Nö, nur ein Gewehr.
Man muss sich ja auch nicht mögen. Und ein Beispiel, ja eigentlich so das Musterbeispiel, würde ich schon fast sagen, für internationale Beziehungen, sind für mich die Kontakte zwischen Israel und Russland.
Aha.
In vielen zentralen Fragen vertreten beide Länder wirklich unterschiedliche Ansichten in Bezug auf Syrien, in Bezug auf den Iran, in Bezug auf die Palästinenser. Aber die beiden sprechen miteinander, die beiden verhalten sich zivilisiert, beide Seiten schreien sich nie an, während mein Gefühl der deutschen Politik gegenüber bestimmten außenpolitischen Akteuren ist, dass man schreit. Das ist Politik mit dem Megafon.
Und das ist neuerdings so, oder?
Ja, das hat sich scheibchenweise in den letzten, 10 Jahren entwickelt.
Ja, also ich bin so alt, dass ich noch Genscher vor Augen habe, beziehungsweise vor Ohren habe. Der hat nicht geschrien. Also der hatte eine eindrucksvolle Bluesstimme, aber geschrien hat er nicht.
Ja, er hat nicht geschrien. Naja, ich habe jetzt versucht, ein bisschen zu erklären, warum sich das so geändert hat. Das hat mit dem Generationswechsel zu tun. Das hat mit dem Druck durch die Medien zu tun. Und es hat sich in den letzten 20 Jahren eine Haltung ausgebreitet, ich überspitze das mal, dass man der Realität keine allzu große Bedeutung beimessen sollte, weil ohne dies alles konstruiert ist. Also das Geschlecht ist konstruiert, die Familie ist konstruiert, das Volk ist konstruiert.
Jetzt mal ganz ehrlich, machen Sie sich Sorgen um den Frieden?
Ich mache mir Sorgen um den Frieden, ich mache mir Sorgen um den inneren Frieden. Also als ich in Russland war beispielsweise, war mein Gefühl, in Russland ist alles Mögliche denkbar im Verlauf von 10 Jahren. Deutschland hingegen stabil. So, und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass Deutschland stabil ist. Was in 10 Jahren sein wird, ist durchaus unklar und eher beunruhigend, wenn ich daran denke.
Weil Deutschland zu viele eigene Probleme hat oder weil Deutschland sogar zur Kriegspartei wird? Oder vielleicht sogar beides?
Weil die Politiker und die Medien nicht mehr bereit sind, sich die Realität wirklich anzuschauen, sondern sehr in dieser Gesinnungsethik-Haltung sind. Also alle möglichen Geschichten werden eigentlich wie Märchen verkauft. Da gibt's auf der einen Seite eine ganz unschuldige Seite, die wird von einer bösen anderen Seite verfolgt, benachteiligt, wie auch immer. Und wir müssen uns mit großem emotionalen Nachdruck auf die eine Seite stellen. Also man sieht die Zwischentöne nicht. Hm. Wenn ich an die Ukraine beispielsweise denke, habe ich durchaus Verständnis für sehr, sehr patriotische Ukrainer, die der Ansicht sind, dass die Beziehung ihres Landes mit Russland in den letzten 300 Jahren dem Land nicht viel Glück gebracht hat und man sich bitteschön anders entwickeln sollte. Ich kann das verstehen.
Ja, ja.
So, ich habe auch Verständnis für Ukrainer, die das anders sehen. Also man neigt seit ein paar Jahren in Deutschland viel zu sehr dazu, sich auf eine bestimmte Seite zu stellen, wenn es Probleme gibt. Innerhalb des Iran, in Afghanistan, in der Ukraine. Ich sehe es eigentlich pragmatisch. Also wenn diese einseitigen Stellungnahmen, die man seit 20, 25 Jahren vornimmt, wenn die von Erfolg gekrönt wären, wenn es funktioniert hätte in Afghanistan, im Irak, in Libyen, in Syrien, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ja. Aber diese ganzen einseitigen Stellungnahmen, in denen viel Blut vergossen wurde, es ist bemerkenswert, dass das zu keinem Lernerfolg führt, sondern jetzt erleben wir in Bezug auf den Iran das Gleiche.
Ja, dieses einseitige oder dieses schwarz-weiße Weltbild. Also hier einerseits Opfer, andererseits Täter. Das ist ein geradezu manichäisches Weltbild. Hell, dunkel, gut, böse und der Verzicht auf alle Grautöne. Also das ist wirklich das große Unglück. Und die Diplomatie ist ja gerade die Kunst der Grautöne. Diplomatie ist ja die Kunst der Zwischenschritte, die Kunst der leisen Töne, die Kunst der Kopfküssengespräche, der kleinen Verhandlungen, der Ausbau von Vertraulichkeiten, die Suche nach Gemeinsamkeiten, wo man so kleine Brücken bauen kann, dann wieder größere Brücken bauen kann. Und das geht alles umso mehr verloren, je mehr wir uns einer tatsächlichen Kriegssituation nähern. Und wie sieht's aus? Gehen wir einer Kriegsbeteiligung entgegen, sowohl in der Ukraine als auch im Iran?
Ja, das ist denkbar. Die Gefahr schien mir vor knapp 2 Jahren noch höher zu sein als jetzt, als
in Bezug auf die Ukraine.
In Bezug auf die Ukraine, als ein sehr führender russischer Außenpolitikfachmann in die Diskussion gebracht hat, einen Kernwaffeneinsatz gegen westliche Länder. Also sein Argument war, Russland wird den Krieg in der Ukraine siegreich beenden können, aber der Krieg des Westens gegen Russland würde weitergehen, weil man im Westen nicht mehr die Angst spüre vor einem Atomkrieg.
Und das war vor ein paar Jahren und das war eine Zuspitzung der Gefahr, oder?
So habe ich das empfunden. Das ist nach wie vor weiter auf der russischen Seite in der Diskussion. Ein selektiver Kernwaffeneinsatz ist denkbar, aber zuvor gäbe es noch andere Möglichkeiten zu eskalieren. Also die russischen Truppen rücken nur sehr, sehr langsam vor. Es gibt immer wieder auch kleine Gegenoffensiven der Ukrainer, die hier und da Geländegewinne machen. Also es geht sehr langsam voran für die russische Seite und die Ukrainer halten sich erstaunlich gut. Das hätte man vor 4 Jahren im Grunde so nicht erwartet. Das heißt, viele westliche Beobachter sind zur Ansicht gelangt, Russland kann geschlagen werden. Mhm. Russland schafft gar nicht mehr, als unter großer Kraftanstrengung hier und da mal ein paar Dörfer zu erobern. So, und das heißt, wenn wir die Ukraine stärker unterstützen, ist die Ukraine in der Lage, den Krieg vielleicht zu gewinnen oder zumindest ein Patt herauszuschlagen. Meine Ansicht war, seit Beginn des Krieges, das ist falsch.
Ja.
Russland wird den Krieg keinesfalls verlieren, weil Russland Nuklearmacht ist. Und wenn es konventionell für die russische Seite schwierig aussieht, wird Russland mit Nuklearwaffen zunächst drohen und sie dann auch einsetzen, weil man auf russischer Seite das Gefühl hat, es geht um die Eigenständigkeit Russlands.
Ja.
Also man möchte die Richtlinien der Außenpolitik nicht in Brüssel oder London oder Washington bestimmt sehen, sondern in Moskau und nirgendwo sonst.
Ja.
Und dafür ist man, glaube ich, bereit, sehr weit zu gehen.
Mhm.
Ich habe mich schon vor 4 Jahren gefragt, warum nicht die Brücken über den Dnieper zerstört wurden.
Ja.
Das ist sicher in der Möglichkeit Russlands. Wenn die Brücken zerstört würden, gäbe es keine Möglichkeit mehr, die ukrainischen Truppen an der Front zu versorgen. Also nach höchstens wenigen Wochen wäre die ukrainische Armee kampfunfähig. Das hat Russland bislang nicht getan. Es gab lediglich mal einen nicht so ganz ernst gemeinten Angriff auf eine Dnieperbrücke, wahrscheinlich um zu zeigen, was möglich ist. Also, das Eskalationspotenzial ist weiter auf der russischen Seite.
Und ist es vielleicht im russischen Interesse, so eine Art Abnutzungskrieg zu führen und die Ukraine zu schwächen, also nicht zu erobern, sondern zu schwächen?
Warum wurden die Dnieper-Brücken nicht zerstört? Warum hat Russland lediglich mit ganz unzureichenden Truppen angegriffen vor etwas über 4 Jahren? Das sind Fragen, die auch an Putin gestellt werden von patriotischer Seite in Russland selbst. Ich denke, die Erwartung gab es auf der russischen Seite, dass es im Westen ein Interesse daran gibt, an einem irgendwie gearteten Kompromissfrieden. Es gab ja auch Ansätze im Frühjahr 2022,
Istanbul.
Richtig, Istanbul. Aber zu einem Kompromissfrieden hat sich die Führung der Ukraine und der Westen damals nicht durchringen können.
Also ich höre das alles sehr ungern und ich bin vielleicht auch naiv und ich bin vielleicht hoffnungslos verloren in meiner Gutgläubigkeit, aber ich möchte gern was anderes hören.
Yeah.
Ich möchte hören, dass man was tun kann, dass es Stellschrauben gibt, so sagt man ja gerne, Stellschrauben, an denen man drehen kann. Ich möchte hören, dass diplomatische Initiativen möglich sind und ich möchte hören, was jetzt ein wichtiger und richtiger Schritt wäre und was wir tun können in dieser Situation, das möchte ich gerne von Ihnen hören. Ja, oder können Sie mir den Gefallen gar nicht tun?
Ja, vielleicht wäre es nicht schlecht, mal klein anzufangen und dem ehemaligen Bundeskanzler Schröder vielleicht sein Büro zurückzugeben und ihn dazu zu ermutigen, nach Russland zu fliegen, mit einem informellen Auftrag, dort Gespräche zu führen und mal abzuklopfen, was denn vielleicht möglich ist. Man sollte zunächst mal klein anfangen, weil der Schritt sonst für die Bundesregierung so groß wäre, dass sie wohl nicht bereit wäre, ihn zu gehen.
Ja, das ist das Problem. Wenn man zu große Schritte macht und zu große Töne spuckt, dann kann man nachher gar keine Kompromisse mehr machen.
Ja, und so sieht es jetzt ja leider aus. Ja, man hat sich verbal sehr, sehr festgelegt.
Ah.
Ich muss jetzt leider noch was Negatives sagen.
Och.
Naja, tut mir leid. Also die 300-jährige Phase der Öffnung Russlands gegenüber dem Westen ist abgeschlossen.
Oh.
Russland ist stärker auf sich selbst zurückgeworfen. Das ist eine große weltpolitische Veränderung, die nicht im deutschen Interesse ist, nicht im europäischen Interesse und ich denke auch nicht im russischen Interesse. Es hätte anders laufen können und anders laufen müssen. Also da wurde von der Politik in den letzten 20 Jahren sehr viel falsch gemacht.
Ja, ist vielleicht sogar Putin noch einer der Letzten, der ein relativ gutes Verhältnis zu Deutschland hat, weil er zum Beispiel auch Deutsch spricht und weil er vielleicht sogar der letzte Repräsentant ist einer ganz alten deutsch-russischen Freundschaft.
Ja, wahrscheinlich gab es in den 1000 Jahren der russischen Geschichte nie einen russischen Staatschef, der so deutschfreundlich war wie Wladimir Putin.
Und was nach ihm kommt, das wird nicht mehr so sein.
Er hat ja jahrelang in Deutschland gelebt.
Ja.
Deutsch war seine erste und wichtigste Fremdsprache. Er hat Deutschland offensichtlich geliebt. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sein Nachfolger eine ähnliche Gesinnung haben wird.
Sind die Russen enttäuscht?
Ja, sie sind sehr enttäuscht. Ich denke, Russen sind sehr gute Freunde, wenn man mit Russen befreundet ist. Und sie sind sehr erbitterte Feinde, wenn es Zwietracht gibt. Also es ist ein bisschen heißer und ein bisschen kälter in Russland, als wir das so kennen. Und ja, viele Russen haben das Gefühl, die deutschen Freunde haben uns verraten in den letzten Jahren und das wird sehr übel genommen. Wobei, ich möchte das ein bisschen abschwächen, es gibt weiter viele, viele hunderttausend persönliche Beziehungen der Russlanddeutschen.
Mhm.
Es gibt nach wie vor einige hunderttausend Russen, die in Deutschland, also der DDR, ihren Militärdienst getan haben. Oder die in der DDR als Touristen waren. Oder die in den letzten 30 Jahren als Studenten in Deutschland gewesen sind. Und es gab hier einen sehr, sehr intensiven Wirtschaftsaustausch. Deutschland stand als Wirtschaftspartner jahrhundertelang an Nummer 1 und wurde erst vor wenigen Jahren von China überholt. Dieser Wirtschaftsaustausch von Zehntausenden Russen und Zehntausenden Deutschen, die miteinander im engen Austausch standen, das schafft natürlich Verbindungen und auch eine gewisse Sympathie oder zumindest Verständnis füreinander.
Und geht's uns mit dem Iran jetzt auch so?
Ja, das kann man sagen. Das Deutsche Reich und der Iran haben einen Freundschaftsvertrag abgeschlossen 1873, also vor 153 Jahren. Und wahrscheinlich kann man sagen, aus iranischer Sicht gibt es kein bedeutendes Land auf der ganzen Welt, dem man sich so verbunden fühlte wie Deutschland.
Warum? Weil
Deutschland keine imperialistischen Vorhaben im Iran hatte und nie gehabt hat und auch keine Energiekonzerne, die vielleicht in der iranischen Innen- oder Außenpolitik eine Rolle spielen könnten. Also anders als im Falle Russlands oder Großbritanniens oder Frankreichs.
USA.
Richtig, ja. Also es gab zumindest von iranischer Seite aus betrachtet geradezu freundschaftliche Beziehungen. Und darum hat Deutschland eine zentrale und unentbehrliche Rolle gespielt beim Atomabkommen von 2015. Die Iraner wollten gerne Deutschland dabei haben, weil sie den 5 Atommächten nicht trauen. Weder Russland noch den USA noch Frankreich, Großbritannien auch nicht und China, naja. Es war zentral, dass Deutschland beteiligt war und eine wichtige konstruktive Rolle gespielt hat.
Und könnte Deutschland jetzt Gefahr laufen, zum Kriegsteilnehmer zu werden und die Freundschaft mit dem Iran zu verspielen?
Ja, die Freundschaft ist weitgehend verspielt. Die deutsch-russische Freundschaft ist auch verspielt.
Oh.
Also zwei der Länder, mit denen es besonders enge, geradezu freundschaftliche Beziehungen gab, mit denen gibt es jetzt besonders unfreundliche Beziehungen. Das war vollkommen unnötig. Wobei ich anmerken möchte, natürlich gibt es gute Gründe zu sagen, die innenpolitische Situation im Iran oder auch in Russland, da gibt es viele Kritikpunkte, um sich zurückhaltend auszudrücken. Aber sollte man davon seine Außenpolitik bestimmen lassen? Also ich komme nochmal zurück auf das Beispiel Israel-Russland, die viele Meinungsunterschiede miteinander haben. Und trotzdem, in einigen Bereichen, in denen sie gemeinsame Interessen haben, arbeiten sie zusammen und in anderen Bereichen arbeiten sie halt nicht zusammen oder sogar gegeneinander. Und das nehmen sie sich nicht übel.
Ja, gut, dass Sie das sagen, denn man stellt sich das gar nicht so vor. Man stellt sich das so vor, dass immer dann, wenn es eine Unterstützung gibt, dass sie dann auch bedingungslos sein muss.
Nein, nein, nein. Realpolitik ist, man arbeitet da zusammen, wo es eine Deckungsgleichheit gibt. Und wo es keine gibt, arbeitet man durchaus manchmal rabiat gegeneinander. Und das nimmt man sich nicht übel, weil so ist Politik. Und das finde ich bewundernswürdig, ehrlich gesagt.
Die Sendung heißt ja Unter Freunden.
Ja.
So heißt die Sendung. Und ich habe mir dabei ein Zitat von Jefferson zu Herzen genommen, der nämlich gesagt hat, er würde niemals einen Unterschied in religiösen, politischen Fragen zum Anlass nehmen, deswegen eine Freundschaft aufzukündigen. Das heißt, für ihn ist Freundschaft größer als so eine Differenz in politischen oder weltanschaulichen oder auch religiösen Fragen. Man kann also eine Freundschaft beibehalten und trotzdem in dem einen oder anderen Punkt ganz anderer Meinung sein.
Ja, richtig, natürlich.
Aber so machen wir es gerade nicht. Wir haben eine Entweder-oder-Politik, die immer aufs Ganze geht.
Ohne sich die Situation hinreichend genau anzuschauen.
Vorhin fiel das Stichwort, dass es ungewiss ist, wie Deutschland in 10 Jahren aussehen wird. Aus russischer Sicht, erinnern Sie sich, da haben Sie gesagt, die Russen wüssten nicht, was mit Deutschland ist. Ja, was ist denn so problematisch an Deutschland? Und was macht Deutschland jetzt so unsicher?
Ich habe das Gefühl, die Situation war in der Vergangenheit berechenbar. Die Strukturen schienen mir stabil. Die Strukturen scheinen mir jetzt nicht mehr stabil zu sein.
Ja.
Das betrifft die Energieversorgung, das betrifft die Außenpolitik, in der alle möglichen positiven Ansätze abgeräumt wurden. Ich erlebe mein Land so, dass es eine Mischung zwischen einer hysterischen Stimmung gibt und einer Depression. Hysterische Stimmung in dem Sinne viel Angst, viel Zorn, viel Aufregung.
Ja, ja.
Und eine depressive Stimmung in dem Sinne, man kann ja doch nichts ändern.
Ja, und es gibt keine Zukunft oder man hat ein Gefühl, dass es in Zukunft nicht besser werden wird, sondern schlimmer. Man sieht keine Zukunft.
Nicht unbedingt in diesem Land. Eine relevante Gruppe denkt daran, den Lebensmittelpunkt woanders hin zu verlagern.
Wir haben ja auch ein demografisches Problem und das führt dazu, dass wir im Grunde gar nicht mehr sicher sein können, ob unser Sozialsystem hält, ob die Renten wirklich sicher sind. Im Grunde ist der Generationsvertrag gar nicht mehr existent, weil wir gar nicht mehr den entsprechenden Nachwuchs haben. Und wir werden das Problem nicht dadurch lösen, dass wir Fremde importieren, die uns dann die Renten bezahlen sollen. Dadurch wird das Problem sogar eher verschärft. Ich erinnere mich, dass wir schon mal miteinander gesprochen haben und das hat mich sehr beeindruckt, denn da haben Sie davon erzählt, wie es damals im Saarland zugegangen ist. Das ist jetzt schon ein Weilchen her.
Ja.
Das Saarland hatte vor der Abstimmung eine ganz andere Geburtenrate als nachher. Das heißt, dass die Geburtenrate doch abhängig ist von den jeweiligen politischen Rahmen, denn es sind ja dieselben Menschen. Es ist nur so, dass es andere politische Rahmenbedingungen gab, die die Saarländer nicht mehr ermutigt haben, Kinder zu kriegen. Es gibt also schon Möglichkeiten für die Politik da einzugreifen. Und damals hat Adenauer ja noch gelebt und er hat bekanntlich gesagt, Kinder kriegen die Leute sowieso. Wahrscheinlich hat er den Eindruck, dass die Leute sowieso Kinder kriegen, weil sie das auch in schlechten Zeiten tun, also gerade in Kriegszeiten. Möglicherweise kriegen sie sogar in schlechten Zeiten eher Kinder als in guten Zeiten. Aber er hat nicht recht. Kinder kriegen die Leute nicht sowieso. Das ist sehr unterschiedlich.
Das europäische Land, in dem die Geburtenzahlen am niedrigsten waren, war etwa 200 Jahre lang Frankreich.
Ach.
Und das hat spätestens 1871 nach der Niederlage gegen Deutschland hat das zu intensiven Diskussionen geführt, weil man fürchtete, auf Seiten Frankreichs gegenüber Deutschland noch weiter zurückzufallen. Es gab intensive Diskussionen, es wurden demografische Gesellschaften gegründet. Mhm. Es gab hier und da kleine politische Maßnahmen, aber nichts Durchgreifendes. Die Geburtenzahlen blieben niedrig, waren mit die niedrigsten Europas überhaupt. So, und dann 1939, ein halbes Jahr vor Kriegsausbruch, hat die damalige Volksfrontregierung in Frankreich aus sozialen, aber auch demografischen Gründen sehr umfangreiche Maßnahmen zur Förderung von Familien verabschiedet. Bei Kriegsende wurde das nochmal verstärkt, 1944-45. Und jetzt gibt es das Phänomen, Frankreich gehört seitdem, seit Kriegsende, mit zur Nummer 1 in Europa, was die Geburtenzahlen anbelangt. 200 Jahre ziemlich an letzter Stelle, seitdem ziemlich an erster Stelle. Das ist ein Phänomen, das deutet darauf hin, dass Politik etwas machen kann. So, und in Bezug auf das deutsche Beispiel haben wir dann das Saarland. Das Saarland hat mit zum französischen Wirtschafts- und Sozialsystem gehört bis 1957, bis zur Abstimmung im Saarland, als die Saarländer entschieden haben, dass sie dem westdeutschen Staat beitreten wollen und nicht mehr mit Frankreich verbunden sein wollen. Das heißt, das westdeutsche Sozial- und Steuerrecht wurde übernommen und das hat fast mit einem Schlag zu einem starken Rückgang der Geburtenzahlen geführt. Mhm. So, jetzt habe ich Beispiele dafür genannt, dass die Politik sehr deutlichen Einfluss ausüben kann auf die Geburtenzahlen. Es gibt leider auch eine Menge Gegenbeispiele, ehrlich gesagt. Die demografischen Probleme gibt es in mehr oder minder allen westlichen Ländern seit mehr oder minder 50 Jahren. Und in vielen Ländern wurden verschiedene Dinge versucht, um die Geburtenzahlen zu steigern. Beispielsweise Einmalzahlungen.
Ja.
Also für jedes Kind bekommt man eine bestimmte Summe Geld. Mhm. Die Ergebnisse, die sind sehr ernüchternd. Es gibt Mitnahmeeffekte. Wenn das Paar ohne dies vorhatte, Eltern zu werden, hat man das halt ein paar Monate oder ein, zwei Jahre vorgezogen, um das Geld mitnehmen zu können. Also das heißt, durch diese finanziellen Förderungen gab es einen starken Anstieg der Geburtenzahlen zunächst einmal und dann gingen die Zahlen nach und nach wieder zurück, weil man sich auch an die Förderung gewöhnt hat. In Frankreich und in Schweden gibt es seit ungefähr 40 Jahren die höchsten Geburtenzahlen in Europa. So, und was machten Frankreich und Schweden anders als andere Länder? Das sind zwei Dinge, zumindest zwei Dinge. Sache eins ist, es sind besonders viele Frauen berufstätig, und zwar Vollzeit berufstätig. Und es gibt eine besonders intensive Kinderbetreuung und die ist auch akzeptiert, die Kinderbetreuung. Die gilt als gut, ohne dass sie unbedingt gut sein muss, aber sie ist akzeptiert. Nach und nach folgten dann andere europäische Länder diesen Beispielen Schweden und Frankreich. Das heißt Ermutigung für Frauen berufstätig zu sein und starker Ausbau der Kinderbetreuung. Mhm. Das galt als das Erfolgsrezept sozusagen, um die Geburtenzahlen zu steigern. Das hat aber eigentlich nicht richtig funktioniert. Oder nur ganz unzureichend funktioniert. Mhm. Wahrscheinlich hat das nur bei einer Bevölkerungsgruppe funktioniert und das sind Akademikerinnen, die sich stärker veranlasst fühlen, ein oder zwei, vielleicht sogar drei Kinder das Leben zu schenken. Aber große demografische Auswirkungen hat das nicht. Wahrscheinlich nicht. Mhm. So, jetzt habe ich mich gefragt, na, was funktioniert denn nun? Also, was sollte der Staat tun, um die Geburtenzahlen auf ein substanzerhaltendes Niveau zu bringen. Mhm. Ja?
Ja.
Und ich habe auf das Beispiel Israel geschaut, weil Israel das einzige wohlhabende Land überhaupt ist,
ja,
in dem nicht nur weit über 2,1 Kinder pro Frau geboren werden, sondern noch deutlich mehr. Und die Geburtenzahlen, die steigen sogar noch seit 20 Jahren leicht an.
Ja.
So, was ist der Grund dafür? Warum hat sich das so entwickelt? Die Ausgaben Israels für Kinder, für Familien sind unterdurchschnittlich. Familien geht's in Deutschland viel besser als in Israel. Die Einkommenssituation für Frauen, für Mütter in Israel ist schlecht. Also die Gefahr, durch Kinder in relative Armut abzusinken, ist in Israel hoch. Sie ist sogar sehr hoch.
Aha.
Auch im Vergleich zu anderen Ländern. Gleichwohl gibt es eine sehr hohe Geburtenrate. Sogar eine steigende Geburtenrate, und zwar bei den säkularen israelischen Bürgern.
Ah.
Der Hauptgrund scheint zu sein, es gehört einfach dazu, zu einem Leben, zu einem gelungenen Leben, dass man Vater und oder Mutter wird. Und es gibt einen gewissen gesellschaftlichen Druck, ein Kind in die Welt zu setzen. Nicht nur ein Kind, sondern am besten drei.
Als der Ukraine-Krieg losging, hatte Gunnar Heinsohn, der ja jemand ist, der mit Geburtenraten argumentiert, vorhergesagt, dass den Russen die Söhne ausgehen werden. So hat er sich ausgedrückt. Den Russen werden die Söhne ausgehen. Das hat er übrigens auch schon über den Krieg in Afghanistan gesagt. Die Amerikaner opfern einen Sohn, den ersten und einzigen Sohn. Die Afghanen haben 7 Söhne. Wenn einer verloren geht, dann geht deshalb nicht gleich die ganze Familie verloren. Und bei den Russen gibt es nun auch das Problem, dass sie eine abnehmende Geburtenrate haben. Und deshalb konnte er vorhersagen, dass der Krieg nicht lange durchzuhalten ist. Aber ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, Herr Wipper-Fürth. Ich hatte Sie eingeladen, weil ich mir Hoffnung gemacht habe, dass Sie mir erstens erzählen, dass die Diplomatie Chancen hat, dass die Diplomatie uns zum Frieden führen kann.
Ja, das kann sie auch, aber Deutschland ist offensichtlich nicht bereit, die Rolle zu spielen, die wir spielen könnten und sollten.
Hm.
Leider nein, nicht mit dieser Regierung.
Und ich hatte zweitens gehofft, dass Sie sagen, ja, in Sachen Demografie, da hätte ich ein paar ganz gute Vorschläge.
Ich habe ein paar gute Vorschläge. Soll ich noch ein bisschen dazu sagen?
Ja, gerne, gerne. Vielleicht können Sie mich doch noch ein bisschen glücklicher machen.
Es gibt zumindest einen, vielleicht eineinhalb gute Vorschläge, um die Probleme zumindest zu lindern. Und zwar sogenannte Kinderwunschbehandlungen oder Förderung der reproduktiven Medizin.
Aha.
Um sich ein bisschen fachmännischer auszudrücken. Da gibt es viel Luft nach oben. Israel übrigens ist in dem Bereich Weltmeister. Wenn die reproduktive Medizin bei uns so stark gefördert würde wie in Israel und so angenommen wäre wie in Israel, hätten wir 70.000 oder 80.000 Geburten im Jahr mehr.
Also das gilt für Paare, die gerne ein Kind hätten.
Richtig.
Wo man auch noch was machen könnte.
Ja.
Gut, das wäre jetzt ein Vorschlag.
Das kostet Geld, aber eigentlich gar nicht unbedingt zu viel. Also wir geben im Jahr 50 Milliarden Euro für Kindergeld aus. Der Staat gibt jährlich 50 Milliarden Euro für die frühkindliche Betreuung, also bis zur Grundschule aus. 100 Milliarden, das ist viel Geld. Und die Förderung der Reproduktiven würde, wenn man auf das israelische Niveau kommen wollte, lediglich ein hoher dreistelliger Millionenbetrag sein.
Und gibt's noch mehr Vorschläge?
Es gibt über 100.000 Abtreibungen im Jahr. Bei vielen Frauen, die abtreiben, denke ich mal, ist es so, dass die unter der Situation leiden und dankbar dafür wären, wenn es mehr Möglichkeit gäbe, mit der Situation anders umzugehen. Also das Abtreibungsrecht, wie es jetzt ist, daran sollte man nicht rütteln, aber den Frauen und den Paaren besser helfen, die mit sich ringen.
Ja, es gab in Ungarn mal eine Aktion, da wurde dazu aufgefordert, die Kinder nicht abzutreiben, sondern dann, wenn man sie nicht haben will, sie zur Adoption freizugeben. Wäre das ein Schritt in die richtige Richtung?
Ja, die Schwangere muss natürlich viele Fragen fürchten, wenn sie schwanger ist und dann plötzlich kein Kind mehr da ist. Das ist eine schwierige Situation für diese Menschen. Da könnte man wahrscheinlich helfen. Ich glaube, das ist ein Bereich, in dem man mehr tun könnte, ohne dass das unbedingt sehr viel Geld kostet. Es würde wahrscheinlich tausende Menschenleben retten und es wäre eine große Erleichterung für viele Schwangere und für viele Paare.
So, jetzt haben Sie mich doch noch ein bisschen glücklicher gemacht als vor ein paar Minuten. Aber jetzt will ich doch noch mal einen letzten Aufruf machen. Vielleicht haben Sie doch noch mehr gute Vorschläge in Sachen Diplomatie und zur Bewältigung der demografischen Krise. Also letzter Aufruf.
Ich könnte noch was sagen, wie man schaffen kann, dass mehr Kinder auf die Welt kommen.
Ja, man weiß ja, wie es geht.
Ja, die Menschen brauchen mehr Gelassenheit. In den vergangenen 20 Jahren ist die Zeit, die Väter und die Mütter mit ihren Kindern verbringen, sehr stark angestiegen.
Ja.
Das ist wunderbar und zugleich ist es auch wahrscheinlich ein Indiz für einen gewissen Stressfaktor. Also man hat irgendwie ein bisschen so das Bild vor Augen, da gibt's eine junge Mutter oder einen jungen Vater und die haben jetzt ein Kind oder vielleicht sogar zwei und im Grunde sind sie schweißgebadet, weil sie sich immer um das Kind kümmern und man schläft schlecht.
Stress rund um die Uhr.
Richtig so. Und wenn man auf diese Weise an das Vater- und Mutterwerden herangeht, kommt ein zweites oder drittes Kind eigentlich gar nicht in Frage.
Ja.
Also mehr Gelassenheit, Kinder auch mal laufen lassen. Ich habe beispielsweise gelesen, der Anteil, den Eltern in den USA für Kinderkleidung ausgeben, der Anteil am Haushaltseinkommen ist von 0,5% auf 3,5% gestiegen. Also viel weniger Kinder als vor 60 Jahren.
Aber mehr Ausgaben.
Unvergleichlich mehr Ausgaben. Markenkleidung, irgendwas. Also so funktioniert das natürlich nicht, wenn die Eltern schon bei einem Kind schweißgebadet sind, weil sie an sich selbst Ansprüche stellen, die man eigentlich gar nicht richtig genügen kann. Also auch eine gewisse Fehlertoleranz sollte man haben.
Ja, da sind wir wieder bei den Geheimnissen der Diplomatie.
Hier und da etwas verändern, etwas verbessern. Wenn sich eine perfekte Lösung realisieren lässt, wunderbar. Aber ich glaube, sowohl im persönlichen Leben als auch in der Politik ist das eine Ausnahme, sondern meistens geht es um die bessere Lösung. Nicht die ideale Lösung, aber welche der Lösungen, die man haben kann, ist die bessere.
Perfektion ist sowieso das falsche Ziel.
Ja, richtig.
Dass man hin und her pendelt zwischen de facto und de jure, also dass es schon mit rechten Dingen zugeht, aber dass man auch anerkennt, dass etwas so ist, wie es eben ist. Und das heißt nicht, dass es auch gut ist. Aber wenn man sich nur auf diesen de jure Standpunkt stellt und sagt, das muss so sein, weil die Gesetzlose sind und wenn man nicht in der Lage ist, auch mal ein Auge zuzudrücken, ja, dann wird's hart.
Ja, die frühe Bundesrepublik hat ja auch versucht, diese die Jura-Haltung durchzuziehen mit der Hallstein-Doktrin. Also jedes Land, das Beziehungen aufnahm mit der DDR, mit dem brach die BRD die Beziehungen ab. Und nach knapp 20 Jahren hat sie herausgestellt, dass das auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten ist. Und dann hat man sich nach und nach anders orientiert.
Ja,
ich habe das Beispiel gebracht, dass Deutschland vermittelt hat zwischen der Hisbollah und Israel.
Ja.
Das war für beide Seiten gut und wichtig und auch für Deutschland gut und wichtig und auch für den Frieden. Deutschland hat ausgleichend gewirkt und das sollten wir in Zukunft wieder. Ansätze dafür gibt es. Das Vertrauen, das sich unser Land erarbeitet hat in Jahrzehnten, ist noch nicht ganz fort. Man kann darauf aufbauen. Ich plädiere sehr dafür, sich nur in sehr seltenen Ausnahmefällen in innere Angelegenheiten anderer Länder einzumischen, weil wir in der Regel die Situation in anderen Ländern nicht hinreichend beurteilen können. Und wenn wir uns auf eine bestimmte Seite schlagen in einem innenpolitischen Konflikt, ist die Gefahr hoch, dass sich die Seite, die wir unterstützen, eher zum Kampf als zum Kompromiss ermutigt fühlt.
Ja.
Wir sollten hingegen zu einem Ausgleich ermutigen. Das haben wir eine Reihe von Jahren zumindest ein bisschen erfolgreich gemacht im Südkaukasus.
Ja.
Vielleicht noch ein Rat, wenn Sie gestatten, von mir an meine Hörer. Das ist ein Rat, den ich selbst immer sehr beherzige. Wenn ich im Fernsehen sehe oder im Radio höre oder etwas lese, eine Geschichte, die nur aus einer Perspektive geschildert wird, werde ich skeptisch.
Ja.
Und ich werde noch skeptischer, wenn diese Geschichte so erzählt wird, dass eine Seite ganz weiß ist und die andere ist ganz schwarz. Also, wenn Sie diese Schwarz-Weiß-Geschichten lesen oder hören oder Geschichten nur aus einer Perspektive erzählt bekommen, mein Rat ist, werden Sie misstrauisch.
Ja, das ist auch ein praktischer Tipp für die Diplomatie im Alltag. Das kann man auch bei Beziehungsproblemen anwenden. Das kann man eigentlich überall anwenden, nicht nur beim Nachrichtenkonsum. Wir haben zwar Farbfernsehen, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir doch wieder Schwarz-Weiß-Fernsehen haben.
Ja, das stimmt.
Ja, Herr Wipperfürth, ich danke Ihnen herzlich. Ich danke Ihnen herzlich, auch wenn Sie mich nicht komplett glücklich gemacht haben. Aber ein bisschen glücklicher bin ich schon. Dankeschön.
Ja, schön, freut mich. Danke sehr.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art, immer wieder anders, aber doch im vergleichbaren Tonfall, gibt es auf Kontrafunk an jedem Sonntag neu. Und zwar um 15 Uhr, um 20 Uhr und um 23 Uhr, jeweils nach den Nachrichten. Außerdem werden die Gespräche unter Freunden als Podcast archiviert und Sie können sie nachhören, wenn Sie sich die Zeit so einteilen, dass Sie gerade ein Ohr dafür frei haben. Das tun die Hörer auch. Die Hörer hören die Sendung nach und ich habe die Vorstellung, dass Sie mir zuhören, während Sie gerade gymnastische Übungen oder den Frühjahrsputz machen, im Stau stehen oder auf den Anschlusszug warten. Deshalb achte ich auch darauf, dass die Themen nicht so aktuell sind, dass Sie schon am nächsten Tag das Haltbarkeitsdatum überschritten haben. Sie merken mir womöglich an, dass ich hier das Wort Nachhaltigkeit vermeide, aber ich denke, wir verstehen uns. Hier soll es einen Raum geben für das Nachhören, für das Nachdenken und für das Besinnen. Das gilt besonders für die heutige Gesprächsrunde mit Dr. Christian Wipperfürth. Wir haben große Zeiträume überblickt und uns in die große, weite Welt der internationalen diplomatischen Verwicklungen begeben. Zu Anfang haben wir kurz Musik von Bach gehört und wir hören das auch zum Ausklang. Musik, die sich Christian Wipperfürth gewünscht hat, die mit den ruhigen, barocken Tönen gut zu dem Ideal der Ausgewogenheit passt und zu der Gelassenheit, die uns Christian Wipperfürth empfohlen hat, wenn es um die Zukunft und um die Kinder geht. In diesem Sinne, herzlich, Ihr Bernhard Lassahn.